Herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Heute mit mir am Mikrofon Inga Fechner und unserem Chefvolkswirt Carsten Czeski. Hallo Carsten.
Hallo Inga.
Carsten, wir haben ja gerade frische Eindrücke von der EZB-Pressekonferenz sammeln können, der ersten geldpolitischen Sitzung unter Christine Lagarde, die ja am 1. November Mario Draghi abgelöst hat. Wie hat sich Frau Lagarde gemacht? Was ist dein Eindruck?
Ja, ich glaube, für EZB-Watcher, so wie für mich, hat sich jetzt die Jobbeschreibung verändert, denn wir werden jetzt Eulen-Watcher. Sie hat sich nämlich selber als geldpolitische Eule bezeichnet. Eine weise Eule, wie wir alle wissen, auch aus den griechischen Sagen im Allgemeinen. Und sie meint halt, ja, sie ist weder ein geldpolitischer Falke und noch eine geldpolitische Taube. Sie wäre eine geldpolitische Eule. Na, das hat sich schon mal verändert. Inhaltlich hat sich eigentlich wenig verändert. Was interessant war, das lag weniger an Lagarde als mehr wahrscheinlich am gesamten EZB-Rat. Man ist ein bisschen vorsichtig optimistisch geworden. Man sich fragen kann, warum, ja, denn wir kennen auch alle die Konjunkturindikatoren, aber so ein bisschen jetzt in den Details hat Lagarde gesagt, ja, dass diese negativen Risiken für das Wachstum etwas positiver geworden sind. Und wir sehen auch, und sie meinte auch, ja, dass diese Inflationsmaßstäbe auch ganz leichte erste Anzeichen zeigen von etwas höherer Inflation. Da kann man sagen, ist vielleicht auch der Wunsch mehr Mutter des Gedanken und nicht Vater des Gedanken. Das war interessant. Das andere war natürlich doch, darum ging es auch darum, wie unterscheidet sie sich von Draghi? Ja? Wie ist ihr Auftreten? Wie ist ihre Kommunikation? Und da, denke ich, haben wir doch ganz interessant gesehen, sie hat erstmal die Flucht nach vorne ergriffen. Ja, anders als Draghi hat sie zwischen dem Vorlesen des Introductory Statements, was ich fand, was nicht so ganz doll vorgelesen wurde, würde ich auch sagen, beim nächsten nationalen Vorlesetag, also nehme ich lieber Mario Draghi als Christine Lagarde, hat sie die Flucht nach vorne ergriffen, bevor es zum Fragen- und Antwortspielchen ging und hat erstmal gesagt, sie ist anders, sie weiß, dass jeder sie jetzt hier vergleicht mit Draghi, aber sie hat ihren eigenen Stil, sie soll nicht überinterpretiert werden und sie würde auch sogar sagen, wenn sie etwas nicht weiß. Ja, das war gut, das war, denke ich, relativ elegant gelöst, ein bisschen den Druck auch weggenommen. Und danach hat sie viel geredet und ich denke, dass es halt für uns alle noch eine Zeit kosten wird, um wirklich rauszufiltern, wofür steht Lagarde. Ich muss sagen, sie hat sehr viel gesagt, sie ist auch sehr viel von einer Seite zur anderen Seite hin und her geschwenkt, ein bisschen französisch. Und wir wissen halt noch nicht richtig, ist das jetzt wirklich nur Christine Lagarde, die eigentlich vor allem für sich selbst redet, oder ist es doch Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, die auch wirklich für eine Mehrheit des EZB-Rates spricht?
Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich fände es auch definitiv spannender, als ich es erwartet hätte, weil gerade diese Frage und Antwort, da wurden ja wirklich extrem viele Themen angestoßen. Fand ich wirklich spannend. Nochmal zurückzukommen auf diese ökonomischen Daten. Bei den Mitarbeiterprojektionen hat sich jetzt ja auch nicht so wirklich was geändert. Ich meine, ein bisschen angepasst, statt jetzt 1,2%, also statt 1,1%, 1,2% und also minimal verändert, aber de facto ist ja eigentlich alles gleich geblieben.
Es ist alles komplett gleich geblieben. Ja, man hat das für 2019 aufgrund von aktuellen Daten, die Zahlen ein klein bisschen verändern müssen. Und dann haben wir meiner Meinung nach wirklich nur andere Basiseffekte, die dazu geführt haben, dass 2020 leicht verändert wurde. Und die Inflation wurde zum Beispiel für 2020 leicht nach oben revidiert. Das hat damit zu tun, dass die Ölpreise, die halt in die technischen Annahmen der EZB reingehen, ein bisschen höher sind. Aber an dem unterliegenden Bild, an dem Gesamtbild, hat sich eigentlich gar nichts verändert. Niedriges, aber positives Wachstum, niedrige, aber positive Inflation. Da war es eigentlich auch ein bisschen überraschend und das muss uns beide natürlich extrem stören, dass Lagarde gesagt hat, es gibt keine Japanifizierung der Eurozone. Ja, wofür haben wir eigentlich das ganze Jahr geschrieben und Analysen gemacht? Also wir werden jetzt doch auch mal in den Eurotrauer schicken beim nächsten Mal. Also ich denke, dass Lagarde sich doch unsere Analyse mehr anschauen muss, denn Japanifizierung ist nicht schlimm, Frau Lagarde, aber ein Land, eine Region, was wirklich kämpft mit demografischem Wandel, mit schwachem Wachstum und niedriger Inflation, das ist japanifiziert, oder nicht, Inga?
Definitiv. Da bin ich auch hellhörig geworden, als es bei der Pressekonferenz gefragt wurde. Ein bisschen enttäuscht vielleicht auch.
Ja, wir schicken unsere Studien wirklich nochmal hin. Und auch unsere Podcast-Folge, die wir auch schon mal gemacht haben zur Japanifizierung. Stimmt. Die geht also jetzt deutlich heute Abend noch. Vielleicht fahren wir noch her vorbei und geben die einfach ab unten bei der EZB.
Das finde ich sehr gut. Abgesehen von der Japanifizierung läuft aber oder findet ja dann im Januar diese große strategische Neuausrichtung statt, die ja bis Ende 2020 abgeschlossen werden soll. Da hatte ja Lagarde auch die Flucht nach vorn angegriffen und gleich darüber geredet. Was hast du daraus mitgenommen? Gab es irgendwie schon Hinweise darauf, dass sich die Neuausrichtung extrem ändern wird?
Also erstmal habe ich mitgenommen, dass für mich persönlich 10 Jahre Brüssel ein absolutes Pfund beim EZB-Watchen sind. Nicht nur in der Vergangenheit bei Peter Prat, sondern jetzt auch bei Christine Lagarde, wo doch ein bisschen dieser französische Schlag drin ist. Denn sie hat es angekündigt, aber sie hat es nicht angekündigt. Denn sie hat jetzt nicht gesagt, wir legen damit los, ja, sondern sie hat einfach nur erwartet, das wird dann irgendwann mal im Laufe des Januars wahrscheinlich angekündigt. Also ich denke, das sind so, ist auch so eine Detailnähe, die man sich doch auch nochmal vor Augen führen muss. Gehen wir davon aus, die Review kommt. Dann hat sie auch wieder unheimlich viel geredet. Was hat sie gesagt? Also meiner Meinung nach, dass diese Review alles machen wird. Also persönlich freue ich mich schon darüber, weil ich auch davon ausgehe, dass sie also auch schauen wird, wie sie meinen Lieblingsfußballverein Hertha BSC irgendwie retten kann mit der Geldpolitik der EZB.
Tatsächlich?
Denn, denn sie hat ja wirklich gesagt, es wird wirklich kein Stein, wird nicht umgedreht. Diese Review soll sich um alles kümmern. Es ist auch so, dass diese Review mit Menschen vom Europäischen Parlament durchgeführt wird, mit NGOs durchgeführt wird. Was hat sie noch? Mit Akademikern durchgeführt wird, also mit den Bürgern auf der Straße. Also alle dürfen mitreden bei dieser Review der EZB. Super. Die EZB wird sich in dieser Review auch damit beschäftigen, was also die unterschiedlichsten Folgen ihrer Geldpolitik sind. Auswirkungen für allemal, für dich, für mich, für Hertha BSC sicherlich auch. Und dann hat sie, dann geht es auch über verschiedene Maßstäbe für Inflation. Also mir ist jetzt noch nicht deutlich, was die EZB damit machen wird, denn eigentlich, ja, auch ganz, wird keine Review machen über das Mandat. Denn das Mandat ist in den europäischen Verträgen festgelegt. Das kann die EZB sowieso nicht alleine ändern. Das müssten die Regierungschefs machen. Und dafür braucht man wirklich wieder neue Regierungskonferenzen. Das wird nicht passieren. Also diese Review kann daraus bestehen, dass man halt nochmal über die Zielstellung nachdenkt. Also wie definiere ich Preisstabilität? So, das kommt durchaus dabei raus. Und das andere, was dann doch interessant war, dass sie auch explizit gesagt hat, dass sie doch über die Instrumente diese Review halten wird. Also, welche Effektivität und Eignung der Einsatz der verschiedenen Instrumente in den ganzen letzten Jahren hatte. Ja, interessant, das wurde bei der Review 2003 nicht gemacht. Macht es noch interessanter, denn bei einer anderen Frage hatte sie geantwortet, dass sie überhaupt nicht in der Vergangenheit kramen möchte und Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, sind auch so beruhen lässt und auch darauf keine Kommentare gibt. Das beißt sich einander natürlich ein bisschen. Ich kann nicht einerseits die Instrumente in der Vergangenheit irgendwie bewerten und gleichzeitig nicht darüber reden wollen. Also das fand ich so allgemein, das hörte sich alles gut an, das war super spannend, das war breit, aber um jetzt wirklich nochmal raus zu destillieren, wofür steht sie genau, was meint sie genau, bleibt noch ein bisschen undeutlich.
Wie siehst du denn mit Blick auf das Mandat immer wieder diese Betonung von Christine Lagarde auf Klimapolitik, auf umweltfreundliche Geldpolitik, dass man das ja auch stärker irgendwie berücksichtigen sollte, dass man zum Beispiel umweltfreundliche Anleihen kaufen könnte. Ist das mit dem Mandat überhaupt vereinbar? Weil ja Ottmar Issing, früherer EZB-Chefvolkswirt, sich da ja recht klar positioniert hat und gesagt hat, das würde ja die Unabhängigkeit der Zentralbank gefährden.
Ist natürlich ein eindeutiger Reflex von vielen Notenbankern. Ich denke, dass Lagarde dann zeigen müsste oder die gesamte EZB zeigen muss, was nun die Folgen vom Klimawandel auf die Preisstabilität sind, ja, in dieser Logik. Und heute war sie, ja, sie hat natürlich darüber geredet, also ja, auch in dieser Review musste über Klimawandel gesprochen werden, über Ungleichheit auch. Also wirklich, ja, über alles, inklusive Hertha. Aber sie hat natürlich, war heute nicht so deutlich darüber, wie das aussehen könnte. Und da war sie in der Vergangenheit schon mal ein bisschen expliziter, nach dem Motto, ja, man könnte auch Anleihen kaufen. Da ist die Meinung auch schon ein bisschen zurückgepfiffen worden. Und ich denke ganz ehrlich, wie gesagt, ja, es ist gut, dass die EZB anschaut, was für Folgen auch der Klimawandel auf Preisstabilität haben könnte, auf Wirtschaftswachstum, ganz deutlich. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man in diesem eigenen Investmentportfolio der EZB auch schaut, okay, mehr nachhaltige Anleihen kaufen, Assets kaufen, auch das macht Sinn. Nur, um jetzt wirklich Klimawandel, grüner Deal in die offizielle Zielstellung der EZB mit aufzunehmen, wäre gefährlich. Man kann das Mandat auch nicht verändern. Würde natürlich auch heißen, okay, wenn ich das heute mache, was mache ich in 5 Jahren? Habe ich dann ein ganz anderes Ziel? Also damit öffnet man sich natürlich schon der weiteren Politisierung der EZB und ich denke, das sollte sie nicht machen. Haben wir auch schon mal eher darüber gesprochen, die EZB hat natürlich jetzt kein duales Mandat, aber ein übergeordnetes Mandat, das ist Preisstabilität und darunter soll sie auch die Wirtschaftspolitik der Europäischen Union unterstützen. So, da kann man schon sagen, also ein bisschen kann was passieren, aber ich denke, dass diese Aufgeregtheit, die wir jetzt ja doch in den letzten Wochen hatten, so jetzt macht auch die EZB ein grünes QE, dass die in den kommenden Wochen und Monaten ein bisschen verschwinden sollte.
In den letzten Wochen ging es ja auch immer wieder um diese ganze Spaltung im EZB-Rat. Fandest du, dass man davon heute etwas gemerkt hat?
Na, wie gesagt, das ist die Eule. Ja, ich denke, das hat sie versucht damit mitzugeben, dass also sie wäre wirklich eine konsensorientierte geldpolitische Eule, der alles daran liegt, um wirklich so viel wie möglich Leute im EZB-Rat mitzunehmen. Das klingt erstmal gut, frage ich mich nur, hätte Mario Draghi etwas anderes gesagt, hätte er gesagt, ich bin also darauf aus, so wenig wie möglich Unterstützung im EZB-Rat zu bekommen und ich mache trotzdem das, was ich will? Natürlich auch nicht. Aber wenn man sich mal die letzten Wochen anschaut, ich denke, es war eine Kombination. Einerseits Zeit heilt Wunden, ja, dieser Frust, der deutlich bei einigen Ratsmitgliedern da war, bei Jens Weidmann, bei Klaas Knott, die ja auch deutlich nach der September-Entscheidung deutlich auch geäußert wurden. So dieser Frust ist, denke ich, jetzt wieder ein bisschen verschwunden. So, und das kann eine Folge sein von Lagardes erstem Stil, ja, vielleicht auch von diesem fantastischen Offside hier irgendwo im Taunus. Kann aber auch einfach nur durch die Zeit geheilt sein. Was wir jedenfalls sehen, ist auch in den letzten Tagen und Wochen, dass sich die Debatte wieder ein bisschen entschärft hat. Dass sich die Debatte so entschärft hat, dass man einfach wieder sachlich diskutiert, das ist gut. Und man kann natürlich, wenn man es ein bisschen will, sagen, dass diese leichten Kommunikationsveränderungen jetzt auch in dem Introductory Statement, also dass man so ein bisschen sagt, ja, es gibt Zeichen von der Stabilisierung der Wirtschaft, es gibt Zeichen von einem leichten Anziehen der Inflation, vielleicht ist das auch schon so ein erstes Handausstrecken zu den geldpolitischen Falken.
Was ja auch noch angesprochen wurde, neben strategischer Überprüfung, generell den Wirtschaftsdaten, Spaltung, Klima, waren digitale Währungen. Da hat sich ja Lagarde dann doch auch recht eindeutig positioniert, dass man da ja auch einen Schritt voraus sein sollte. Klingt das jetzt danach, dass bald die große digitale EZB-Währung kommen wird?
Ja, der E-Euro oder sowas. Es klingt hier was danach, dass sie mal da noch ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen möchte. Ja, das ist, ja, es gibt ja auch schon Arbeitsgruppen, auch in internationale Zusammenarbeit. Wir hatten Benoît Cœuré, den sie ja selber auch nochmal da lobend genannt hat, weil natürlich auch Franzose und am Ende des Jahres nicht mehr im EZB, in der EZB, aber trotzdem, Benoît Cœuré hat diese Sachen enorm auch gepusht innerhalb der EZB. Und ich denke, dass sie damit auch ein Zeichen setzen will, dass hier noch schnell mehr gearbeitet werden muss. Und das haben wir in den letzten Monaten schon gesehen, dass eigentlich auch die ganzen Notenbanken durch Libra komplett überrumpelt wurden. Dass man auf einmal aufwachte, dann müssen wir selber was machen. So die erste Reaktion war erstmal irgendwie verbieten, sagen, dass das alles Mist und Unsinn ist. Und dann im zweiten Schritt einmal drüber nachdenken, was kann ich eigentlich selber machen. Und ich denke, in dem Denkprozess sind wir jetzt. Das würde mal die heutige Folge deutlich sprengen, um darüber zu diskutieren. Was sind die Folgen? Kann es überhaupt so eine digitale Zentralbankwährung geben? wenn es die gäbe, brauche ich auch noch Banken. Also solche Themen habe ich auch. So, aber dass da jetzt deutlich noch ein bisschen mehr Fahrt gemacht wird, um das zu pushen, denke ich, ist eine gute Sache.
Fiskalpolitik war ja am Rande auch mal wieder ein Thema. Auch gerade wieder Green Deal wurde ja auch gerade beschlossen diese Woche oder nochmal darüber geredet, nochmal veröffentlicht. Da ist Christine Lagarde ja auch wieder ein bisschen stärker darauf eingegangen, dass man eben diese Reform braucht, dass man Fiskalpolitik braucht. Bewegen sich die Regierungen jetzt aufgrund dessen?
Ja, ob sich die Regierungen nach der heutigen Pressekonferenz bewegen werden, denke ich eher nicht. Ich meine, was auch ganz interessant war, weil ich ob das dir auch auffiel, sie hat natürlich auch einen ganz anderen Ton. Also Ursula von der Leyen war eine gute Freundin. Olaf Scholz war ein guter Kollege. Nicht mehr ganz Kollege als Finanzminister. Es wird so deutlich ein bisschen mehr der Buddy-Buddy-Ton angesetzt. Na, wenn das hilft, um letztendlich auch die Euro-Gruppe, also die Finanzminister aller Euro-Länder, davon zu überzeugen, um das Portemonnaie zu zücken und von der Leyen mehr zu unterstützen, dann ist das positiv. Ich meine, Lagarde hat auch selber gesagt, dass sie auch ein bisschen enttäuscht war, dass wir natürlich eigentlich, wir hatten jetzt zwar diese Ankündigung vom New Green Deal, aber gleichzeitig wurde ja doch auch wieder ein bisschen auf die Bremsen getreten, auch was zum Beispiel die Besteuerung angeht. Ich habe nur ein paar Sachen gesehen, noch zu wenig Zeit gehabt, mir wirklich die Dokumente durchzulesen. Aber es gab, glaube ich, auch so eine Art eigentlich Escape Clause da drin, dass gesagt wurde, ja, okay, New Green Deal muss alles gut sein, aber es gibt eigentlich auch für die nationalen Regierungen doch immer wieder die Möglichkeit, um nicht bei allem mitzumachen. Also da müssen wir abwarten. Ich bleibe weiterhin positiv, dass wir auch mehr Investitionen bekommen werden. Ich hoffe wirklich, dass auch dieser New Green Deal durchgedrückt wird und dass auch wirklich von den Ländern deutlich unterstützt wird, mit mehr Investitionen. Und da können wir eigentlich nichts anderes machen, als Lagarde die Daumen zu drücken. Also die heutige Pressekonferenz, ich weiß nicht, wer jetzt von Finanzministern sich die Pressekonferenz anschaut, dafür wird es andere Foren geben, andere Möglichkeiten geben, dass Lagarde dann da wirklich ordentlich Druck ausübt und dann vielleicht doch einfach diesen französischen Charme einer Eule dann einsetzt, um die Finanzminister und Regierungschefs davon zu überzeugen.
Generell mit Blick aufs Jahresende und so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, was erwartest du für die Geldpolitik in der Eurozone, vielleicht auch in Übersee für das nächste Jahr, aber auch für das nächste Jahrzehnt?
Ja, nach heute ist doch erstmal ein bisschen so, also wofür steht Lagarde? Ich würde sagen, die heutigen Aussagen im Draghi-Zeitalter hätten erstmal gehießen, aktuell kein Interesse in noch eine weitere Lockerung der Geldpolitik, also jegliche Zinssenkungsspekulation raus. Gleichzeitig auch wirklich kein Risiko, dass die Zinsen im Jahr 2020 erhöht werden. Ja, auch definitiv nicht, weil selbst wenn die Inflation noch ein bisschen anzieht, dann würde eine EZB unter Draghi das so lassen. So, und da die EZB jetzt unter Lagarde unterscheidet sich nicht großartig, aber ich weiß aktuell noch nicht, ob man da nicht vielleicht doch sehen könnte, zum Beispiel im ersten Halbjahr 2020, gehen wir davon aus, die wirtschaftliche Entwicklung bleibt so, die Inflation zieht vielleicht, oder die Inflationserwartungen und Prognosen ziehen ein klein bisschen an für 2022, dann ist es halt nicht mehr 1,7 am Ende 2022, aber 1,8. So, vielleicht fängt dann die EZB doch an, ein bisschen umzukalibrieren. Vielleicht sehen wir doch einen kleinen ersten Schritt zur Normalisierung zum Ende 2020. Fed hatten wir natürlich auch diese Woche. Da sehe ich doch nochmal 1 bis 2 Zinssenkungen, ja, obwohl wir diesen absolut überhitzten Arbeitsmarkt haben. Aber ich denke, dass wir sehen gleichzeitig einen super starken Arbeitsmarkt, einen Rückgang des Unternehmersvertrauens. Und das heißt, dass wir da auch nochmal irgendwie 1 oder 2 Zinssenkungen zur Unterstützung der Konjunktur bekommen. Ist natürlich auch ein Wahljahr in den USA, da wird die Fed auch alles daran setzen, um die Wirtschaft nicht in eine Rezession abrutschen zu lassen. So, das heißt, für nächstes Jahr ein paar minimale Veränderungen. Das nächste Jahrzehnt ist deutlich das Jahrzehnt, in dem Geldpolitik ausgereizt ist. Da wird also in dem besten Falle ein leichter Normalisierungsschritt in Europa eintreten. Ist der genug, um stark steigende Zinsniveaus zu sehen? Sehe ich aktuell noch nicht. Also für mich ist das nächste Jahrzehnt, durch das Jahrzehnt der Fiskalpolitik, weil ich halt anders als Frau Lagarde doch denke, dass wir die Japanifizierung haben. Und Japanifizierung, so wie wir beide wissen, hat uns gezeigt, dass eigentlich der nächste Schritt ein deutlicher Anstieg der Staatsverschuldung ist.
Das denke ich auch. Davon gehe ich auch aus. Und die Studien werden wir dann gleich mal bei Frau Lagarde abliefern. Carsten, herzlichen Dank für deine Eindrücke vom EZB-Treffen, von der EZB-Pressekonferenz, bei der extrem viel angesprochen wurde. Doch ein interessantes Meeting. Im nächsten Jahr geht es dann erst weiter mit der EZB. Wir haben aber noch mal zwei Podcast-Folgen, auf die Sie sich freuen können. Und wie immer freuen wir uns über Anregungen, Kommentare und Bewertungen auf unseren Plattformen. Machen Sie es gut.
Ja, danke, vielen Dank. Und Inga und ich fahren jetzt zur EZB und geben diese Japanifizierungsstudien da ab.
Ciao.